Schon wieder weiter, schon wieder Casual Business, schon wieder Monatsende. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich auf den Kalender geschaut habe. Bestimmt ist dem einen der anderen auch noch so mein ewiges Genöle in Erinnerung. Ja, die Zeit rennt und ja, wenn das neue Jahr anfängt und man diese Anfangseuphorie schwelgt, man hat ja noch so viel Zeit und ich habe da schon immer gesagt, ja, das geht ganz schnell rum. Und peng, haben wir es. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sitze tatsächlich so ein bisschen da und denke mir, what the fuck, wo ist dieser Monat schon wieder hin? Ein Monat schon wieder rum. Ein Monat her, dass wir Silvester gefeiert haben. Ein Jahr, wo wir dachten, boah, ein neues Jahr, neues Glück, alles wird besser. Und jetzt ist schon wieder ein Monat rum. Und klar, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Ja, es ist erst ein Monat rum, das Jahr ist noch jung, es ist noch so viel Zeit, aber nein, es ist meistens eben nicht genug Zeit. Und ja, ich muss sagen, ich bin in den Januar gestartet. Diesmal ja am 1. Januar nicht wie sonst oft, dass ich das einfach als normalen Arbeitstag betrachtet habe und da ganz normal gearbeitet habe und mich amüsiert habe über die Leute, die noch so ein bisschen fertig waren von der Silvesterparty und es nur so auch, ja, mach mal langsam. Dieses Jahr war ich im Fitnessstudio, das war auch richtig, richtig geil und obwohl ich ja zwischen den Jahren relativ viel gearbeitet habe und es für mich ja immer gar nicht so dieses, oh, das Jahr ist ein neues Jahr und da gar nicht so viel Gewicht reinlege oder versuche reinzulegen, muss ich sagen, ich habe im Januar ungefähr 3 Wochen gebraucht, bis ich mich irgendwo einigermaßen eingefangen habe. Ich habe dermaßen losgesprintet vom ersten Tag an, um dieses Jahr mit dem zu füllen, womit ich es füllen möchte. Und ich habe gemerkt, so bis zur 3. Januarwoche hatte ich einen exorbitanten Puls, Ruhepuls extrem höher als sonst im Training. Ich habe im Training zum ersten Mal, dass meine Uhr geblinkt hat und ich komplett im roten Bereich war, was ich normalerweise nie schaffe. Egal, wie sehr ich mich dafür ausgabe. Und ich war komplett wirklich, ich habe alles wirklich so gemacht, wie ich es mir vorgenommen habe. Und ich habe das in einem Tempo gemacht und habe mich trotzdem irgendwo, muss ich sagen, so die ersten 3 Wochen so ein bisschen immer, habe ich gedacht, boah, da hast du alles im Blick, fehlt noch irgendwas, bist du genau in der Spur, bist du im Soll. Und dann kam natürlich wieder so diese, viele Leute sagen, hey, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ich bin kein großer Freund von diesem Pseudo-Business-Sprichwort, dies oder das oder jenes, ah, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, teil dir die Kräfte ein. Das klingt immer so nach dem Motto für mich in meinen Ohren, ja, mach mal langsam und es ist ja noch Zeit. Und ich weiß nicht, ob sie schon mal einen Marathon gelaufen sind. Ich habe es noch nicht gemacht, ist nicht mein Ding laufen. Aber ich kenne es vom Fahrradfahren. Lange Distanzen mit dem Rennrad zu fahren, wo man nicht Zwischensprints macht, weil man weiß, ich habe heute 50, 80 Kilometer vor. Und es ist genau so anstrengend wie ein kurzer Sprint. Ja, kostet genauso viel Kraft, man braucht genauso viel Energie. Deswegen ist es nicht, ich bin da kein Freund davon, das so zu unterscheiden. Und ich habe auch dann nicht gesagt, ja okay, dann mache ich mal ruhiger, dann mache ich mal langsamer, dann schalte ich mal einen Gang zurück. Das sind alles so Sachen, davon halte ich gar nichts. Womit ich nicht sagen will, dass sie es nicht tun sollen. Ja, wenn es erforderlich ist, muss man es natürlich machen. Aber ich bin kein Freund davon. Aber was ich gemerkt habe, ich habe zu wenig getrackt. Das fiel mir auf, als ich mir dachte, warum weiß ich, dass mein Ruhepuls nachts plötzlich höher ist als normal? Okay, weil meine Uhr mir das anzeigt. Die sagt mir irgendwann, hey, dein Ruhepuls ist in den letzten 10 Tagen höher als normal. Warum weiß ich, dass im Training plötzlich hier der Puls im roten Bereich ist? Ja, weil ich das tracke. Gar nicht jetzt mal, um davon irgendwas abzuleiten, Trainingstagebücher zu führen oder solche Dinge, sondern einfach, um zu wissen, wo stehe ich. Ja? Ist alles normal? Passt alles? Und da fiel mir auf, dass ich so meine, was ich sehr gerne mache, nämlich alles mit Zahlen zu erfassen, alles rauf und runter zu rechnen, ein bisschen außen vor gelassen habe. Also ich habe im Prinzip losgelegt, aber ich habe nie geschaut, wo stehe ich eigentlich. Und es ist nicht gut, langsam zu machen und sich zu denken, ich habe ja noch Zeit. Aber wenn man macht, was man machen will, ist es ganz wichtig, dran zu denken, regelmäßig zu schauen, wie weit bin ich. Und das habe ich nicht gemacht. Und das hat mich letztlich oder mein Körper so gestresst, weil dadurch, dass ich nicht geschaut habe, okay, ja, das passt, ich bin okay, ich habe genau gemacht, was ich vorhabe. Klar, es funktioniert nicht alles immer so, wie man es plant. Manches besser, manches bisschen schlechter, aber so die grobe Richtung, die Tracking Points, passen die oder passen die nicht? Und das habe ich aus den Augen gelassen und das hat mich richtig, ja, es hat mir den Puls hochgetrieben, es hat mich gestresst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und egal, ob Sie jetzt dieses Jahr so angefangen haben, wie Sie es sich vorgestellt haben, oder ob Sie noch in der Phase sind, ja, es ist erst Januar, mach mal langsam. In beiden Fällen, schauen Sie mal, wo stehen Sie? Und das kann ja nicht so schön sein, wenn man sagt, oh, ich wollte eigentlich, ist ja noch genug Zeit, aber es ist genauso wenig gut, wenn man eigentlich tatsächlich seine Sachen macht und es gar nicht weiß. Denn das bringt den Körper in so einen, ich will jetzt nicht sagen Überlebensmodus, aber es bringt den Körper in so eine Kampfsituation. Man kämpft und wird sich gar nicht bewusst, oh Moment, ist erledigt, habe ich gemacht, passt, ist alles richtig. Du musst gar nicht aufgeregt sein, du brauchst gar nicht dieses Adrenalin im Körper, im Blut, denn du bist on track. Und das ist ganz, ganz wichtig und es ist ein guter Zeitpunkt, so früh im Jahr schon mal zu schauen, wie war der Monat? Denn wenn man das erst im Dezember macht, wie war das Jahr, dann kann man nichts mehr korrigieren. Was mir auch aufgefallen ist, ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, Dinge zu optimieren, also so Abläufe zu haben, hatte ich schon öfter mal erzählt, einfach Routinen für Dinge zu entwickeln, die man pausenlos machen muss, damit man nicht viel drüber nachdenken muss, damit man nicht Kleinigkeiten seinen Schlüssel dauernd sucht, damit man einfach weiß, ja, was muss in meine Sporttasche, wenn ich ins Training gehe, da will ich nicht drüber nachdenken, das sind immer die gleichen Sachen und die sind immer an der gleichen Stelle. Das sind so Kleinigkeiten. Also ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon. Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist so dieses Thema Zeit. Ich werde oft gefragt, du bist ja immer am Arbeiten. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du eigentlich? Du bist doch bestimmt so einer, sind dann die Leute, die nicht so extrem businessaffin sind. Du bist doch bestimmt einer von denen, die 10 Stunden am Tag arbeiten. Dann treffe ich Leute, die mir dauernd erzählen, die Woche habe ich wieder 80 Stunden gearbeitet, habe ich wieder 100 Stunden gearbeitet. Ich versuche dann immer, das irgendwie umzurechnen, mir zu überlegen, auf wie viele Stunden kommen die dann am Tag. Und ich kann die Frage nicht beantworten. Also wenn man mich jetzt fragt, wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Keine Ahnung. Was so ein bisschen danach klingt, nicht so viel. Aber nee, das ist nicht der Fall. Es ist bestimmt viel. Zum einen ist es so, dass ich diese Arbeitszeit in der Form nicht zähle, weil ich einfach, was ich den ganzen Tag mache, ich würde mal behaupten, 85-90% echt Liebe und es nicht als Last und nicht als Arbeit und nicht als Stress empfinde. Und deswegen das gar nicht, mir keine Gedanken drüber, ich zähle nicht die Stunden. Zum anderen ist es so, ich bin auch gar kein Anhänger dieser Work-Life-Balance-Bewegung. Funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, was soll ich jetzt machen, was ist jetzt Work und was brauche ich jetzt für eine Balance dazu. Und dieses, ich muss jetzt mal bewusst, da muss man mal sich ausklinken und Zeit für sich haben und das muss man auch so genau planen und so Blöcke machen. Ich weiß es nicht. Zum einen geht es in meinem Business nicht. Ich habe keinerlei Möglichkeit, dass ich sage, ich bin mal einfach 24 Stunden nicht erreichbar. Es funktioniert schlicht nicht. Weil wenn ich das mache, ich habe ein Team und dieses Team kann ich einfach sagen, so, ihr hört jetzt mal 24 Stunden nichts von mir. Irgendwo ist bei mir so die Schnittstelle, wo alles zusammenläuft und dann wieder weitergegeben wird, käme ich nicht auf die Idee. Also, dass ich jetzt irgendwie sage, ich mache jetzt so ein Wochenende, da bin ich mal nur für mich. Wüsste ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich dann tun soll, weil ich ja diese Work-Time jetzt nicht als so belastend empfinde, dass ich jetzt eine Balance-Time dazu brauche. Andererseits ist es so, dass ich eigentlich immer, wenn ich nicht gerade schlafe, und ich schlafe 7 Stunden in der Regel im Schnitt, das heißt, die Zeit, die übrig bleibt, da ist sehr wenig dabei, wo ich nicht über irgendwas nachdenke, was in der Regel mit dem Business zu tun hat oder es irgendwie betrifft. Und ich auch nicht unterscheide. Ich kann natürlich sagen, ja, ich habe meine Arbeitseinteilung, nur als Beispiel jetzt von 22 Uhr abends bis 2 Uhr, 2:30 Uhr nachts. Das ist so eine Zeit, wo ich 4, 4,5 Stunden Dinge arbeite, die tagsüber mit Sicherheit 2, 3 Stunden länger dauern würden, wenn ich es nicht einfach in der Zeit mache, wo ich weiß, da kommt keine E-Mail mehr rein, da ruft niemand an, da kommt keine Nachricht rein, da ist einfach Ruhe, da kann ich das wirklich einfach konzentriert machen. Aber ansonsten, was zählt man zur Arbeit? Die Leute, die immer sagen, sie arbeiten 14 Stunden am Tag, 16 Stunden am Tag, ich weiß nicht, ich würde das gerne irgendwie live sehen. Ich versuche mir immer vorzustellen, sitzen die dann da und sind die ganze Zeit irgendwie, tippen in ihren Rechner oder schauen Papiere an. Also die müssen ja dann praktisch dauernd irgendwie sich bewegen. Ich kann auch mal eine halbe Stunde da sitzen oder eine Stunde auf und ablaufen, weil ich irgendein Projekt durchdenken muss. Ist ja auch Arbeit. Empfinde ich aber gar nicht so. Ja, oder ich mache mir Mittagessen und wenn ich das Mittagessen mache, denke ich über irgendwas nach, was wieder mit dem Business zu tun hat. Ist es dann Arbeit oder ist es dann Mittagspause? Ich weiß es nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch komplett egal. Aber in dem Zusammenhang mit dieser Optimierung und ja, sich Dinge einfacher zu machen, Arbeitszeit, Work-Life-Balance, da ist mir die Tage so ein Gedanke gekommen. Ich habe ein paar Sachen gefunden bei mir im Business, die ich wieder mal optimieren konnte, die mir einfach Zeit sparen, die mir ein paar Arbeitsschritte sparen. Und da ich ja immer gerne alles hin und her rechne, habe ich mal so überlegt, habe mir gedacht, wenn du mit irgendetwas am Tag 5 Minuten Zeit sparst, dann ist das ja ein Witz. 5 Minuten. 5 Minuten sind super lang, wenn Sie im Auto sitzen, auf dem Weg nach Hause sind, ich sage es jetzt mal ganz frei raus, dringend pinkeln müssen und die Ampel schaltet auf Rot und Sie wissen, es sind noch 5 Minuten bis nach Hause. Dann sind diese 5 Minuten einfach schier endlos. Wenn Sie gemütlich in der Sonne sitzen, einen Kaffee trinken, eine rauchen oder irgendwie einen Film anschauen, der Sie begeistert, dann sind 5 Minuten wie 5 Sekunden. Was wieder zeigt, wie relativ Zeit ist, ne? Von unserem Empfinden her. Aber faktisch ist es ja nun mal da. Wir haben 24 Stunden am Tag. Aber der Witz ist, was mir dann so plötzlich auffiel, 5 Minuten am Tag, das sind ja in der Woche 35 Minuten. Nehmen wir mal 30 Minuten, halbe Stunde. Eine halbe Stunde in der Woche, das sind ja 2 Stunden im Monat. 2 Stunden im Monat sind ja 24 Stunden im Jahr. Und dann dachte ich mir, das ist schon krass, ne? So ein kleines Ding, du sparst mit irgendetwas am Tag 5 Minuten und gewinnst einen kompletten Tag im Jahr. Einen ganzen Tag. Zusätzlich. Weil ich vielleicht 5 Minuten kürzer schlafe oder weil ich vielleicht 5 Minuten spare, weil ich irgendwelchen Blödsinn nicht mache. Das sind so, das hatte ich auch schon mal im Podcast drüber, so Dinge, die wir oft tun am Tag. Zum einen, weil wir sie immer so machen oder noch schlimmer, weil man es eben so macht. Ich gebe mal ein ganz blödes Beispiel, ist aber ein Lieblingsbeispiel von mir. Ich weigere mich in meiner Küche irgendetwas zu benutzen, was nicht in die Spülmaschine kann. Mache ich nicht. Es ist mir zu blöd, irgendetwas mit der Hand abzuspülen, weil ich es für Zeitverschwendung halte, weil da ist eine Maschine, die macht es A besser als ich und B stelle ich da rein und fertig. Wenn ich mir überlege, ich würde jeden Tag irgendwie 2 Töpfe, die nicht in die Maschine dürfen oder irgendwie so, was weiß ich, egal, irgendwas, was halt nicht in die Spülmaschine darf. Und ich würde 2, 3 Minuten drauf verschwenden, dann ist es nicht viel. Wenn ich aber ein paar Dinge am Tag habe, wenn ich mir überlege, wenn ich 10 Minuten am Tag mit irgendetwas spare, was ich ansonsten an sinnlosen Blödsinn mache, sind 2 Tage im Jahr. Bevor jemand sagt zu Ihnen, hey, ich schenke dir einen Tag. ein ganzer Tag verfügbar im Schnitt umgerechnet, weil ich Blödsinn einspare, weil ich irgendetwas nicht mache, wo ich jeden Tag denke, ach ja, mache ich immer so, muss ich ja machen, macht man halt so. Das hat mich komplett fasziniert, als ich das mal ausgerechnet habe. Und es geht jetzt nicht darum, hier, dass ich jetzt hier so einen auf Business-Guru mache und wenn du das machst, dann hast du einen ganzen Tag, überleg mal den ganzen Tag, was du da schon wieder arbeiten kannst, darum geht es überhaupt nicht. Ich kann diesen Tag, diese 5 Minuten ja verwenden, wie ich will. Es geht mir darum, dass wir wirklich öfter mal hinschauen sollten, was wir eigentlich so tun am Tag und uns dann überlegen, ist es mir das eigentlich wert? Ist es mir wirklich diese Zeit wert? Ist mir das jetzt 5 Minuten wert? Ist mir das jetzt eine Viertelstunde wert? Ich muss natürlich irgendwo wissen, was mache ich denn dann in der Zeit? Ja, wenn ich sage, okay, ich schaue jetzt statt 2 Stunden irgendwelche Netflix-Serien am Tag, Entschuldigung, eine Viertelstunde weniger. Und was mache ich in der Viertelstunde? Schaue ich dafür in Social Media. Dann ist es linke Tasche, rechte Tasche. Es ist auch unglaublich schwer, Quality Time zu entwickeln. Dieses, ach ja, das mache ich jetzt was ganz Besonderes. Ich nehme mir jetzt die Zeit für... Wer das kann, habe ich schon immer bewundert, finde ich komplett super. Ja, wenn ich so irgendwie so in der Werbung sehe, wenn sich jemand irgendwie so einen geilen Tee kocht und dann auf sein geiles Sofa kuschelt und dann so... Ja, brauche ich gar nicht ins Fernsehen gehen, sehe ich auf YouTube permanent so Morgenroutine, Abendroutine und ich denke mir mal, ja, das sieht so gemütlich aus und dann sitzt er da und nuckelt an seinem supergeilen, was weiß ich, Spezialtee. Ich weiß nicht, ich kann sowas nicht. Wenn ich mich irgendwo hinsetze, Tasse Kaffee, eine Zigarette, dann denke ich über irgendwas nach und dann denke ich mir, ah, jetzt möchte ich noch eine Tasse Kaffee. Also dieses so, ich kann das sehr schwer irgendwo zu sagen, ich nutze jetzt diese halbe Stunde nur für mich, das ist jetzt so Me-Time oder Quality-Time. Ich versuche eigentlich den ganzen Tag, jede Minute, jede Zeit in Quality Time zu verwenden, indem ich so viel wie möglich am Tag mache, was ich gerne mache, und so wenig wie möglich bis gar nichts, was ich nicht gerne mache. Und es gibt natürlich Dinge, die müssen wir tun, da kommen wir nicht drum rum. Aber es gibt unglaublich viele Dinge, habe ich im Laufe der Jahre gemerkt, die ich nicht gerne mache. Und wo ich gemerkt habe, und wenn ich sie nicht mache, passiert nichts. Ich kann es weglassen, ich kann darauf verzichten, ich kann es einfach liegen lassen, ich kann es ignorieren, ich kann es sich selbst überlassen, bis es sich in Luft auflöst oder irgendwann eine Deadline auftaucht und dann muss ich es machen. Bei mir ist es immer so, wenn ich weiß, das muss bis dann sein, dann mache ich es bis dann. Dann habe ich auch kein Problem, dann habe ich sogar Spaß dran, weil ich dann die Challenge habe, das bis zur Deadline zu schaffen. Geben Sie mir irgendwas, wo man sagt, das kannst du mal die nächsten 4 Wochen machen, wenn du dazukommst. Und dann fragen Sie mich nach 4 Wochen, ob ich es gemacht habe, dann würde ich sagen, nö. Geben Sie mir was und sagen, das brauche ich in 3 Wochen am Donnerstag um 15 Uhr. Dann haben Sie es in 3 Wochen am Donnerstag um 14.59 Uhr. Sie haben es nicht am Mittwoch, Sie haben es auch nicht am Dienstag. Sie haben es aber auch nicht um 15.15 Uhr. Sie haben es um 14.59 Uhr. Das macht mir dann nichts aus. Und mit dieser Einteilung, was muss gemacht werden, bis wann muss es gemacht werden, es gibt keine Deadline, dann mache ich es nicht. Und dann lebe ich auch gut damit, dass ich es nicht mache. Viel besser als früher, wenn ich es immer angeschaut habe, ja, das müsste ich irgendwann mal machen. Ein müsste ich irgendwann mal machen existiert bei mir eigentlich so gut wie gar nicht. Entweder muss es gemacht werden, dann mache ich es. Oder es muss nicht gemacht werden, dann mache ich es nicht. Müsste... ist in meinen Augen kompletter Schwachsinn. Ich müsste mal. Ja, was jetzt? Musst du oder musst du nicht? Ich müsste mal wieder Sport machen. Ja, wenn das mir jemand sagt, ich müsste mal wieder was tun, dann schaue ich ihn an und sage, ja, musst du oder musst du nicht? Naja, ich würde gerne. Ja, was heißt, du würdest gerne? Willst du oder willst du nicht? Diese Möglichkeitsformen sind eine komplette Einlullung, mit der man sich immer so schön betäuben kann. Ich müsste mal wieder, ich würde gerne. Ich hätte gerne, naja, ich hätte auch gerne so ein geiles Auto wie du. Ja, dann sage ich, ja. Hast du gerne so ein Auto oder hast du nicht gerne so ein Auto? Na, ich hätte gerne. Ja, hätte, was heißt hätte? Was heißt würde? Was heißt müsste? Was heißt, ich könnte mal wieder das und das machen. Ja, kann ich es oder kann ich es nicht? Diese Möglichkeitsformen sind kompletter Bullshit. Streichen Sie die mal aus Ihrem Wortschatz. Müssen Sie es machen? Ich weiß, jetzt kommen natürlich sofort dann wieder die Ersten sagen, du hast gesagt, ein Scheiß muss ich. Ja, habe ich gesagt. Ich habe aber auch gesagt, es gibt Dinge, die sind halt zu tun. Na, dann ersetzen wir das muss ich tun, die sind zu tun. Es gibt Dinge, die könnte man tun und es gibt Dinge, die sind zu tun. Und die Dinge, die zu tun sind, die macht man mit einer festen Deadline. Und wenn es keine Deadline gibt, entweder eine selbstgesetzte, weil man es bis dahin einfach gerne haben will, oder eine fremdgesetzte, du musst die Steuererklärung bis dann und dann abgeben, ja, dann musst du sie da angeben, dann mach's. Ja. Dieses Projekt muss dann und dann fertig sein, dann ist es da fertig. Das Projekt können wir mal so nebenbei laufen lassen, das machen wir immer mal so ein bisschen, boah, funktioniert nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist auch ganz lustige Geschichte. Ich war letzte oder vorletzte Woche in der Buchhandlung. Seit ganz langer Zeit mal wieder. Ich bin da reingegangen und ich dachte, boah, Alter, wie riecht das geil. Ich hatte schon komplett vergessen, wie geil so eine Buchhandlung riecht. Diese gedruckten Bücher. Ich bin da rein, ich stand so da, erst bei der Minute. Hab diesen Duft eingesogen, dachte mir, boah, krass. Dann habe ich mir so ein paar Bücher gegriffen, 6, 7 Stück, habe mich dann in so eine Leseecke gesetzt und habe dann angefangen, da reinzulesen, ins erste Buch, ins zweite Buch, ins dritte Buch. Ich weiß, es klingt jetzt furchtbar überheblich, aber ich habe mir gedacht, oh Gott, was schreiben denn die für einen Scheiß? Wie kann das sein, dass so ein Buch je von irgendeinem Verlag angenommen und auch noch veröffentlicht wurde und jetzt hier in der Buchhandlung liegt? Das gibt's doch nicht. Ich war echt entsetzt. Komplett arrogant. Aber das ist bei mir auch so ein Geschäftsprinzip. Ich hatte das ja schon mal gesagt. Ich rede nie von Konkurrenten in meinem Job. Nie von Mitbewerbern. Ja, das ist die Verniedlichungsform. Nee. Das sind Feinde, weil die wollen ja das Gleiche wie ich. Und entweder kriegen die es oder ich krieg's. Das muss ich doch nicht schönreden. Und so ist es auch, wenn ich ein Buch schreibe, dann muss ich auch überzeugt sein, dass ich schreiben kann, und sonst brauche ich ja gar nicht anfangen. Ich habe viele Bücher, die ich geil finde, und ich habe viele Autoren, die liebe ich und die feiere ich. Und es gibt auch ganz viele Bücher, die lese ich teilweise zum 5. und zum 6. Mal. Einfach nur, weil ich natürlich die Geschichte dann in- und auswendig kenne, aber ich einfach den Stil liebe und die Formulierungen liebe und in mir aufsauge. Also nicht, dass ich jetzt jeden Autoren für schlecht halte. Aber da habe ich mir echt gedacht, krass. Und dann dachte ich mir, das wäre mal so ein schönes so ein Long-Term-Projekt. Ich habe komplett losgekriegt, wieder ein Buch zu veröffentlichen. Das letzte Buch ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe auch so 3, 4 Bücher angefangen, sind auch so unterschiedlich fortgeschritten. Und ich hatte mal vor Jahren einfach so, es hat mich da geritten, da habe ich Kurzgeschichten-Sammlung veröffentlicht. Und da waren so 3, 4 Geschichten. Also ich habe damals die Leser gefragt, welche dieser Kurzgeschichten könntet ihr euch als Roman vorstellen oder findet ihr geil als Roman? Und da kamen so 3, 4, wurden da genannt. Eine davon ist ein Krimi. Ich habe noch nie Krimis geschrieben, bin aber eigentlich sehr, sehr affin, was das anbelangt. Ich habe früher Krimis wirklich geliebt. Jahrelang teilweise auch wirklich nur Krimis gelesen. Mein Vater war Polizist. Und ich wollte eigentlich immer Polizist werden. Und da habe ich habe ich angefangen, dann aus dieser Kurzgeschichte anzufangen, einen Kriminalroman zu schreiben. Dann kam irgendwie Corona, dann kam das Business-Coaching auf und dann war ich eigentlich nur am Arbeiten und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen. Und jetzt, wo ich in dieser Buchhandlung war, dachte ich mir, yes, du schreibst wieder das Buch, du schreibst jetzt eins dieser Bücher fertig und veröffentlichst ein Buch. Und dann macht bei mir sofort Klick, okay, wann willst du es veröffentlichen? Oh, wir haben Januar. Also, was macht jeder Autor, der im Januar an einem Buch arbeitet? Der sagt ganz klar, Deadline, Buchmesse Frankfurt. Die ist im Herbst, die ist klar terminiert, ist die Deadline. Dann ist der nächste Schritt, okay. Ich habe viele Autoren über die Jahre kennengelernt, Neuautoren, Jungautoren auch viele, mich haben auch viele kontaktiert, oftmals haben ein bisschen gefragt, wie veröffentlicht man das und was macht man dann so. Aber komisch, die Leute kennen nie die Zahlen. Wenn ich also jetzt beschließe, so ein Buch zu schreiben, ich habe immer so, ich weiß, dass die meisten Leser mögen so diese 230, 250 Seiten Taschenbücher. Das ist so eine ideale Länge, da sagen die meisten, das kann man in der Handtasche noch dabei haben, kann man in der Bahn lesen, kann man gut in Urlaub mitnehmen. Gibt auch viele Leser, die sagen, unter 500 Seiten lese ich es gar nicht erst, aber das ist so, mein Ding sind so diese 220, 230 Seiten. Und ich weiß, wenn ich die haben will, dann brauche ich ungefähr 100 Manuskriptseiten, dann brauche ich ungefähr 55.000 Wörter. Dann kommt es so in etwa hin von dem Umfang. Plus, minus. Also schaue ich, wie weit ist dieses Buch, wie viele Wörter habe ich, wie viele Manuskriptseiten habe ich, wann ist die Deadline. Und dann habe ich eine klare Struktur. Das heißt, ich kann jetzt genau überlegen, wie viel muss ich schreiben, wie viele Seiten fehlen, wie viele Seiten muss ich im Schnitt am Tag schreiben, wann muss das Ding ins Lektorat, damit es zur Buchmesse veröffentlicht werden kann. Ist eine ganz klare Struktur, da brauche ich gar nicht mehr viel drüber nachdenken, da weiß ich genau, was zu tun ist. Und das ist auch wieder so dieses Zeitersparen, dieses, was ich vorhin eingangs gesagt habe, wo stehe ich? Ja, bei einem Buch weiß ich genau, wo stehe ich, wie weit, was brauche ich noch, muss ich veröffentlichen. Dann kommt meine selbstgemachte Regel, die für mich gilt, wenn ein Buch zum Drittel fertig ist, spätestens, lieber wenn es zu einem Viertel geschrieben ist, bin ich ja jemand, der dann schon das Ende schreibt, weil das setzt mir nochmal nicht eine Deadline in dem Sinne, aber es ist einfach so eine Ziellinie. Ich weiß genau, wo muss ich landen, wie viel Platz habe ich noch, um da zu landen. Funktioniert für mich gut. Ich habe mit Autoren gesprochen, die finden das komplett gaga, die sagen, könnte ich nie. Ich habe andere, die sagen, ja, mache ich auch so, funktioniert auch. Ist so eine Abwägungssache, aber ich habe eine komplett klare Struktur. Ich weiß, bis wann muss ich was gemacht haben. Ich könnte es jetzt auf den Tag runterrechnen, das habe ich früher gemacht, in der Zeit, in der Phase, wo ich nur geschrieben habe, nur Bücher veröffentlicht habe. Da war immer so mein Tagesziel, 3 Seiten zu schreiben. Weil dann wusste ich, 3 Seiten, na, dann brauchst du ungefähr so und so lang, 30 Tage, reine Theorie. weil man das natürlich auch nicht jeden Tag genau umsetzen kann. Das ist dann so ein bisschen zu kreativ, das lässt sich nicht genau planen. Klar, ich kenne auch Autoren, die sagen, ich setze mich morgens um 8 hin und bis 16 Uhr stehe ich nicht vom Tisch auf und ich schaffe meine so und so viele Wörter, so und so viele Seiten. Hat jeder unterschiedliche Ziele. Bei mir funktioniert das mit diesen 3 Seiten am Tag im Schnitt gut. Also mein Rekord liegt, ich habe mal an einem Tag 9 Seiten geschafft, also 9 Manuskriptseiten, nicht Buchseiten. Und ich habe ganz viele Tage, da habe ich es also tatsächlich geschafft, 2 Kommas zu versetzen und ein Wort zu ändern. Ist ganz normal, wenn man ein Buch schreibt. Man kommt immer in diese kurze Phase, in diese Schreibblockadenphase, wie es so schön heißt. Manchmal dauert es ja auch länger. Meine längste war, glaube ich, mal 6 Wochen. Aber man hat trotzdem irgendwo einen roten Faden, an dem man sich einfach entlanghangeln kann. Und das ist so wichtig, dieses nicht einfach so ins Blaue rein und sich schönreden, ich könnte mal, ich müsste mal. Das sind alles Dinge, die funktionieren nicht. Deswegen schauen Sie mal, wo Sie am Tag Zeit liegen lassen. Denn wir alle kennen das. Ach ja, ich hätte heute eigentlich doch das und das machen wollen, das habe ich gar nicht mehr geschafft. Das ist so dieses Zeitmanagement-Problem. Aber das, was ich vorhin gemeint habe, mit diesen 5 Minuten am Tag zu sparen, das ist so dieses Softe. Denn das ist was ich wirklich nicht tun sollte, damit ich dann diese 5 Minuten sammle, dann habe ich eine halbe Stunde. Und was mache ich dann? Am Ende der Woche sage ich, ja, ich habe eine halbe Stunde gewonnen. Da kann ich jetzt eine Folge mehr im Fernsehen schauen. Das ist Quatsch, darum geht's gar nicht. Es geht so um diese generelle Lebensqualität. Denn wenn ich jeden Tag darauf achte, hier eine Minute, hier eine halbe Minute, da 5 Minuten, dann läuft es einfach nur auf 1 raus. Es ist kein Zeitkonto da. Ich kriege nicht am Jahresende, für dich ist heute noch nicht Silvester. Du hast ja 2 Bonustage rausgeholt, weil du so viel Zeit gespart hast. Ja, das ist so, kann man sich bildlich vorstellen. Ein bisschen drüber lachen, aber darum geht's nicht. Es geht darum, sich mal so ein bisschen diesen Tag so ein bisschen zu entschlacken mit unnötigen Blödsinn, an dem man festhält, meint festhalten zu müssen. Und wenn man diese Dinge einfach weglässt, dann sitzt man nicht abends und sagt, boah, jetzt habe ich eine Viertelstunde eingespart. Nee, man sitzt aber abends vielleicht da oder nachts beim Schlafen oder irgendwie, es macht sich bei jedem anders bemerkbar, aber Sie werden es merken, es ist ein bisschen weniger anstrengend gewesen. Und es war aber nicht anstrengend, das zu erreichen, dass es weniger anstrengend ist, weil ich einfach nur ein paar Sachen weggelassen habe, ein paar Punkte optimiert habe, auf ein paar Sachen verzichtet habe. Und Aufgaben, überlegen Sie sich, sind die zu tun? Wenn ja, bis wann? Oder sind sie nicht zu tun? Dann lassen Sie es weg. Und wenn es kein festes Ziel dafür gibt, dann ist es so nice to have. Lassen Sie es weg. Denn ganz ehrlich, wenn Ihr nice to have nur als Beispiel jetzt ist, ich will endlich mal den Keller entrümpeln, damit ich da meine kleine Werkstatt wieder habe. Oder ich will mal den Kleiderschrank ausräumen, damit ich da endlich mal wieder, damit es schön aussieht. Ich würde den gerne mal ausmisten. Dann lassen Sie es, dann machen Sie es nicht. Weil wenn es wichtig ist für Sie selber, dann setzen Sie sich ein Ziel. Ich werde den Kleiderschrank bis nächste Woche Mittwoch aufgeräumt haben. Punkt. Dann setzen Sie sich ein Ziel. Entweder setzen Sie sich selber ein Ziel, weil es für Sie wichtig ist, oder es wird Ihnen ein Ziel gesetzt, weil Sie es verdammt nochmal tun müssen. Und wenn es kein Ziel gibt, ist es entweder für Sie nicht wichtig oder es ist für jemand anders nicht wichtig. Ja, wenn heute irgendjemand sagt, da das Projekt kannst du es mal nebenbei so, immer wenn du mal Zeit hast, dann scheint ihm das ja eh nicht wichtig zu sein, denn sonst würde er sagen, du könntest du das bis dann und dann für mich machen. Wenn er das nicht sagt, dann ist es offensichtlich nicht für ihn wichtig. Wenn mir jemand irgendwas gibt und mir gibt mir da kein Ziel, dass er bis wann das braucht, gehe ich davon aus, scheint er nicht so dringend zu brauchen. Und scheint er nicht so dringend zu brauchen, dann mache ich es nicht. Warum sollte ich? Entschlacken Sie sich ein bisschen auf diese Art. Schauen Sie, wo Sie stehen. Heute in einer Woche stehen wir dann schon im Februar. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein ganz bezauberndes Wochenende, eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns heute in einer Woche wieder hier hören. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.